Herzlich willkommen hier auf der 102,3 MHz Radio Dreieckland, Esperanto Magazin. Heute wieder mal mit Konrad. Ich bin gerade hier angestrengt dabei, für IDE, Europa Demokratie, Esperanto Unterschriften zu sammeln. Ihr wisst ja, bald ist Europawahl, sprich am 25. Mai. Und dafür haben für die kleinen Parteien die Parlamentarier bzw. unser politisches System die Hürde der Unterschriften hier zumindest in Deutschland gesetzt. Das ist natürlich interessant, das heißt, kleine Parteien oder kleine Gruppierungen, die 4000 Unterschriften sammeln, dürfen im Prinzip, ja, noch ein paar andere Voraussetzungen sind natürlich erforderlich, hier antreten. Diese Unterschriften müssen allerdings schon bis Anfang März gesammelt sein, und das ist natürlich ganz, ganz wenig Zeit, die jetzt noch bleibt. Insgesamt hat man etwa ja so ein Dreivierteljahr, ein Jahr Möglichkeit hier zu sammeln, aber nun gut. Für was steht eigentlich Europa Demokratie Esperanto? Nun gut, so wie viele Parteien oder viele Gruppierungen steht Europa Demokratie Esperanto natürlich mit ihrem, mit seinem, mit dem Namen da, sprich pro-europäisch, pro-demokratisch und natürlich pro-Esperanto, sprich der Sprache. Europa ist ja ein Vielsprachenkontinent, vor allen Dingen hier die Europäische Union, die hat viele Sprachen, viel mehr Sprachen als Amtssprachen, die eben in Brüssel unter anderem verwendet werden. Was heißt denn hier überhaupt verwendet werden? Amtssprachen, das sind eine Sache, das ist eine Sache, und Arbeitssprachen, das ist eine ganz andere Sache. Arbeitssprachen, die tatsächlich in der Diskussion im Parlament gesprochen bzw. in den Ausschüssen verwandt werden. Im Parlament wird natürlich übersetzt in einige Sprachen, aber natürlich braucht es dafür die Übersetzer. Und meistens spricht das Parlament schlicht und ergreifend Englisch. Brüssel ist natürlich in Belgien, und Belgien ist bekannterweise dreisprachig, eigentlich zweisprachig. Die deutsche Minderheit ist so eine kleinere Gruppe, die dort hier im Osten von Belgien lebt. Tatsächlich leben in Belgien vor allen Dingen die Flamen und die Wallonen. Und die einen sprechen eben sowas wie Holländisch und die anderen so etwas wie Französisch. Und in Belgien selber gibt es einen lang anhaltenden Sprachenstreit, der durch das belgische Königshaus etwas zusammengehalten wird, aber natürlich auch durch viel Kompromissbereitschaft. Belgien selber liegt im flämischen Teil, ist allerdings durch viele Zugereiste aus dem wallonischen Teil praktisch hier sehr stark auch französisch geprägt. Und natürlich durch das Europaparlament internationalisiert, sprich hier europaweit. Tja, was soll man hier zum Beispiel in Europa selber sprechen? Die europäische Politik, die EU-Politik geht darauf hinaus, dass Vielsprachigkeit gelobt wird. Das heißt, jeder spreche die Sprache des Nachbarn, aber hier am Oberrhein, da gibt es schon die Probleme mit Französisch, und umgekehrt natürlich das Gleiche in tschechischer Grenznähe bzw. in polnischer Grenznähe. Denn die Eltern, die wollen natürlich ihren Kindern einen guten, sehr guten Start ins Leben ermöglichen, und da heißt es nichts anderes als, lernt mal gleich Englisch. Und ist das der einzige Weg? Natürlich haben die Eltern auch ein Interesse daran, dass ihre Kinder Englisch lernen, denn wenn Mama und Papa umziehen, um beispielsweise in einem anderen Bundesland einen Job, sprich Beruf anzunehmen, dann macht es sich gut, wenn die Kinder hier nicht so große Probleme haben, wenn sie gleich im Lernstoff vorankommen und eben nicht von einer französischen Schule hier oder einer französischen Eingangsstufe in Badischen in ein anderes Bundesland wechseln, in dem eine andere Sprache als erste Sprache dasteht. Das hat natürlich EDE etwas andere Vorstellungen. Wir könnten ja alle zum Beispiel anfangen mit Esperanto und dadurch die Fixierung auf eine Sprache, auf eine durchaus dominante Sprache wie Englisch, auch etwas aushebeln. Klar, einfach gedacht, aber durchaus etwas komplizierter, beziehungsweise nicht nur in der Ausführung etwas komplizierter, sondern auch in der letztendlichen Argumentation. Gut, ich habe eine etwas kompliziertere Denkweise versprochen, ein etwas interessanteres Argument. Wir haben in Europa viele Sprachen und diese Vielsprachigkeit, die gilt es letztendlich zu erhalten. Und während offiziell gepredigt wird, dass wir alle möglichen Sprachen lernen können, können wir nicht alle Sprachen lernen. Oder andersrum ausgedrückt, der Durchschnittsmensch, der beherrscht halt vor allen Dingen seine Muttersprache und dann vielleicht noch ein paar Sprachen dazu. Aber ein paar Sprachen sind auf jeden Fall nicht hier die 24 Sprachen, die momentan hier Amtssprachen in der Europäischen Union sind. Und darüber hinaus müssen wir auch noch bedenken, dass es da Katalanisch gibt, da gibt es Baskisch, da gibt es natürlich auch Friesisch oder Sorbisch. Das heißt, es gibt alle möglichen Sprachen, Regionalsprachen, die praktisch voll ausgebildete Sprachen sind, die gibt es noch dazu. Und diese Sprachen werden teilweise nicht gepflegt, sprich, sie dünnen aus, sie haben nicht modernes Vokabular und geraten irgendwann mal außer Gebrauch. Und was ist da zu tun? Alle lernen Englisch. Gut, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber letztendlich, wenn alle Englisch lernen, dann haben wir hier einen einsprachigen Kontinent vor uns, in dem jeder und jede Englisch beherrscht, mehr oder weniger gut am Anfang, vielleicht irgendwann mal in ein paar Generationen wirklich sehr gut, aber von der Muttersprache, von den ursprünglichen Regionalsprachen, von der Sprachvielfalt bleibt da nicht viel übrig. Denn zwei komplizierte Sprachen nebeneinander zu lernen, geht vielleicht noch, ist allerdings auf Dauer gesehen recht mühselig und irgendwann mal wird sich wohl Europa entscheiden, was hier an erster Stelle steht. Anders sieht es aus bei Esperanto. Esperanto ist eine einfache Sprache. Esperanto ist vor allen Dingen regelmäßig und Esperanto ist natürlich in der über 100-jährigen Gebrauchsphase auch erprobt. Und Esperanto könnte es schaffen, hier eine Nische zu finden, sprich nicht nur eine Nische, sondern eben auch eine Bedeutung zu erlangen, also eine Sprache, die praktisch neben der regionalen, neben der Muttersprache oder in einigen Ländern wird tatsächlich auch von Vatersprache gesprochen, neben also der ursprünglichen Sprache zu erlernt zu werden. Und das würde bedeuten, dass man eben eine Sprache ausbilden kann und eine zusätzliche Sprache in einem etwas höheren Alter zusätzlich erlernt. Esperanto praktisch als Chromlingua, als zusätzliche Sprache. Darüber hinaus kann natürlich jeder und jede hier alle anderen Sprachen, die gelernt werden wollen, auch sich aneignen. Aber halt eben mit Esperanto an der Seite langfristig eine Zweisprachigkeit in Europa pflegen. Und da hier die Menschen Esperanto könnten, könnte es natürlich auch sein, dass man Sprachen pflegt, die nicht so verbreitet sind. Man kann es sich ja dann auch leisten. Und das ist heute praktisch nicht der Fall. Heute muss man zumindest, wenn man in Europa agiert oder weltweit agiert, zumindest eins Englisch können. Nun, mit Englisch können ist es natürlich auch sehr wichtig, ne? Das ist natürlich auch sehr wichtig, weil weltweit ist augenblicklich Englisch die dominierende Sprache. Das war nicht immer so. Noch vor 100 Jahren hatte hier Französisch eine starke Bedeutung und ein paar hundert Jahre davor natürlich das Latein und das zumindest hier in Europa. Wie es weltweit in Zukunft aussehen wird, das wissen wir nicht, das weiß ich nicht, das weiß niemand. Es kann sein, dass Übersetzungscomputer stärkere Bedeutung erlangen werden. Allerdings, das ist offen und dass man mit Übersetzungscomputern natürlich auch entsprechende Manipulationen vollführen kann, das ist nicht offen, sondern das ist dann gewiss. Im Übrigen können natürlich andere Sprachen auch an Bedeutung gewinnen. Ich denke da an Chinesische, ich denke da an Hindi, ich denke natürlich auch an Spanisch, sodass die weltweite Dominanz von Englisch auch nicht ewig währen muss und ewig vorhält. Zumindest mit Esperanto hätten wir sowas Ähnliches wie eine Möglichkeit, ein gewisses europäisches Bewusstsein zu schaffen. Sprich, jeder geht auf den anderen ein bisschen zu und lässt trotzdem hier einen Fuß bei sich selber. Und das würde uns dann auch sozial weiterhelfen, denn wenn Griechen und Deutsche Esperanto könnten und können, dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen mehr über einen gewissen europäischen finanziellen Ausgleich unterhalten, der jetzt hier von Deutschland nach Griechenland fließt. Ja gut, das ist auch ein bisschen komplizierter und vielleicht irgendwann mal von Griechenland nach Deutschland fließt. Das heißt, einer helfe dem anderen so gut es geht und so gut er jeweils kann. Romantische Vorstellung? Klar, auch das Wirtschaftsleben ist ein bisschen komplizierter als das, was ich gerade eben hier vorgestellt habe. Zumindest hier eins ist erforderlich, ein gemeinsames Bewusstsein, das heißt das Bewusstsein, dass wir Europäer sind und zuerst einmal hier unsere europäischen Probleme lösen. Und später, naja, die Welt steckt halt hier auch noch voller Probleme. Habe ich eigentlich schon erklärt, dass wer Esperanto lernt, natürlich so wie bei jeder anderen Sprache, die zusätzlich gelernt wird, dass weitere Sprachen erlernen leichter von den Lippen geht. Sprich, Esperanto ist eine voll ausgebildete Sprache und insofern hat jeder, der hier diese Sprache gelernt wird, natürlich eine Vorstellung davon, wie Sprache zu lernen oder lernbar sein könnte, nur dass eben die Ausnahmeregeln wegfallen und die macht Esperanto so einfach. Und deshalb, es wäre durchaus auch angebracht, hier Esperanto als Vorsprache zum anderen Sprachenlernen letztendlich zu gebrauchen. Das hat natürlich für Europa einige oder hätte für Europa einige Vorteile. Heute sieht es eher umgekehrt aus. Viele Esperanto-Sprechenden haben schon andere Sprachen vorher gelernt und diese wirken, wie Esperanto eigentlich wirken sollte, als Propedeutikum für das Erlernen von Esperanto. Nun denn, Europa, Demokratie, Esperanto setzt sich auch noch einen anderen Begriff hier auf, das heißt, hat in der Mitte dieses Wort Demokratie stehen. Und Demokratie, das ist letztendlich hier Volksherrschaft und Volk, das sind eigentlich die Menschen, die dazugehören, die sich dazugehörig fühlen, aber auch die tatsächlich hier mitbestimmen dürfen. Und wenn man mitbestimmen will, dann muss man natürlich auch mitreden dürfen und mitreden können. Und mitreden können wir nur, wenn wir die Sprache des anderen verstehen, sprich miteinander schwätzen können. Und das ist heute so zumindest für alle nicht gegeben. Da fragt man sich, weshalb, wieso, und kommt darauf, dass es halt durchaus Menschen gibt, die eben nicht so sprachgewandt sind. Und da heißt es für mich nichts anderes als, wir sollten da etwas einfacher ansetzen und mit Esperanto hätten wir diesen einfacheren Ansatz natürlich auch geleistet. Und vor allen Dingen hätten wir mit Esperanto auch die Möglichkeit, die ich ja vorhin schon angefügt habe, dieses gemeinsame Bewusstsein und dieses Wir gehören dazu Bewusstsein. Und das ist mit anderen, mit Nationalsprachen zumindest so einfach nicht zu machen. Also, kurz und bündig, Esperanto hat auch was mit Demokratie zu tun, ist sozusagen oder kann sozusagen die Sprache des kleinen Mannes, die Sprache der kleinen Frau sein. Wir haben heute in Europa unterschiedliche Stimmgewichte, je nach Nation. In Deutschland, Frankreich, Nationen mit sehr vielen Menschen, die hier leben, da wirkt eine Stimme, da wirken 10 Stimmen. Und in Malta wirkt eben eine Stimme so schwer wie 10 deutsche bzw. 10 französische Stimmen. Also salopp kann man das Ganze umsetzen. Ist nicht so ungerecht, wie es sich vielleicht hier anhört, weil die kleinen Länder, das heißt die Länder mit wenig Bevölkerung, das sind nicht so viele und vor allen Dingen, sie müssen natürlich auch gehört werden, das ist ganz klar. Das heißt, da kann man nicht einfach hingehen und kann sagen, wir werten alle Stimmen gleich, aber trotzdem dieses Ungleichgewicht, dass 10 deutsche, 10 französische Stimmen zum Beispiel nur wie eine maltesische Stimme wirken, das ist natürlich schon ein bisschen befremdlich. Und auch hier kann man nur eins sagen, das Misstrauen zwischen den einzelnen Nationen in Europa, das ist natürlich gegeben und hier würde auch ein bisschen mehr Gemeinschaftssinn gut tun. Kurz und bündig, wer hier eine europäische Republik, eine Respublika, eine öffentliche Angelegenheit möchte, der muss auch öffentlich reden können. Und das heißt in diesem Fall nichts anderes als miteinander schwätzen können. Und das ist natürlich wichtig, wichtig bei Volksabstimmungen, wichtig überhaupt, Europa hat bis heute kein öffentliches Bewusstsein. Und damit möchte ich das Ganze hier beschließen. Sprich, man sollte sich mal hier über die kleinen, nur ganz, ganz wenigen Grundsätze, die EDI tatsächlich vertritt, Gedanken machen. Es ist einfach so, dass EDI weitestgehend eine monothematische Partei ist oder monothematische politische Gruppierung ist, mit vor allen Dingen Esperanto als Thema. Aber Esperanto hat natürlich mit Demokratie zu tun und natürlich auch mit einem vielsprachigen Kontinent wie Europa. Und diese Vielfalt, nicht nur in der Sprache, die gilt es für Europa zu erhalten.